ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Tom Böttcher.
Guten Morgen, hier ist Wach und wichtig am letzten Mittwoch dieser Woche und auch am letzten Mittwoch im September 2023. Heute mit neuesten Erkenntnissen zu den Nord Stream-Anschlägen. Wir sprechen mit unserem recherchierenden ARD-Kollegen Holger Schmidt. Die Idee des Berliner Senats für landeseigene Mietwohnungen, große Wohnungen für Familien, kleine Wohnungen für Singles, geht diese Idee auf? Das kommentiert Moritz Eichhorn von der Berliner Zeitung. In der Tagesvorschau, da sprechen Marco Seifert und ich heute über einen singenden Wolf. Und wir beginnen jetzt an den Grenzen.
Jetzt also doch. Stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD will diese zusätzlichen Kontrollen einrichten, um besser gegen Schleuser vorgehen zu können. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Lars Wendland, sieht das aus mehreren Gründen skeptisch.
Allerdings bedarf auch diese Geschichte viel Personal und auch Material. Das ist leider in den letzten Jahren nicht beschafft worden und unsere Kolleginnen und Kollegen, weder Landespolizei noch Bundespolizei, haben so viel Personal, das auf Dauer durchzuhalten.
Grünen-Chef Omid Nuripur teilt die Bedenken der GdP und sagt darüber hinaus:
Es ist sichtbar, dass gerade auch über Polen die Zahl derjenigen, die nach Deutschland kommen, irregulär steigt. Aber dass das jetzt jenseits der Symbolik was hilft, das hat auch an der deutsch-österreichischen Grenze nicht zwingend dieses Ergebnis gehabt.
Über mögliche stationäre Kontrollen an der Grenze zu Polen sprechen wir jetzt mit Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU.
Guten Morgen, Herr Stübgen.
Guten Morgen, Herr Seifert.
Guten Morgen.
Ich komme, egal aus welchem Land, und sage der stationären Kontrolle, ich möchte Asyl beantragen. Dann muss mich die Polizei sowieso einreisen lassen. Was bringt denn dann die Kontrolle?
Also in Bayern gibt es diese Kontrollen ja, und zwar stationäre Grenzkontrollen, meint lediglich, dass die Bundespolizei, was sie unter normalen Bedingungen nicht darf, auf der Grenze kontrollieren kann und dort unter bestimmten Bedingungen auch zurückweisen kann, also nicht jeden aufnehmen muss. In Brandenburg ist es und Sachsen und an der polnischen tschechischen Grenze ist es so, dass jeder, der erstmal in der Schleierfahndung in Deutschland aufgegriffen wird, auch ins Asylverfahren kommt. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Aber viel wichtiger ist mir Folgendes. Wir haben in den letzten 4 Monaten eine starke Verlagerung der Schlepperorganisationen, die jetzt dazu übergegangen sind, seit Juli diesen Jahres in Kleintransportern, also Behältnisschleusung nennt das unsere Polizei, möglichst viele Flüchtlinge nach Deutschland zu bringen und dort irgendwo abzusetzen. Und diese Art von organisierter Kriminalität, die zu den menschenverachtetsten zählt, die es überhaupt gibt, wenn diese Menschen sind dort nur Ware, die kann man am effektivsten bekämpfen an der Grenze, an der Quelle und bedingt nur durch Schleierfahndung, auch durch die Landespolizei. Denn die Schwierigkeit ist einfach, wenn wir diese Mafia-Organisation übernehmen, die Herrschaft über unsere Autobahnen und Straßen, und das können wir schlichtweg nicht zulassen.
Herr Stübgen, stationäre Grenzkontrollen heißt ja, dass die an festen Stationen sind. Wenn ich jetzt ein Schleuser wäre, würde ich da einfach außen rumfahren. Geht es hier am Ende vor allem um ein Symbol?
Nein, das geht nicht um ein Symbol, sonst hätte das ja Frau Faeser Bayern-Österreich nicht zum 16. Mal verlängert im Frühjahr diesen Jahres. Es wirkt schon mehr, aber es wirkt natürlich nicht 100%. Das bedeutet nicht, dass auch Migranten illegal weiter nach Deutschland kommen können. Aber wir stoppen an der Grenze. Und diese stationären, da kann ich nochmal aufräumen mit dem Missverständnis, was auch Herr Wendland von der GdP immer bedient. Es bedeutet nicht, dass ein Häuschen und ein Tisch an die Grenze gestellt wird und dort wird jeder kontrolliert. Es bedeutet lediglich, dass an der Grenze schon kontrolliert werden kann. Und in Bayern kann man das sehen. Da gibt es weder die großen Staus noch irgendetwas anderes. Die Bundespolizei, auch unsere Landespolizei, sind Spezialisten genug, die verdächtigen Fahrzeuge herauszuziehen. Und zwar ausschließlich die verdächtigen Fahrzeuge. Und das mit einer hohen Trefferquote. Allein in 2,5 Wochen hat nur unsere Landespolizei 10 Schlepper festgenommen und über 500 Migranten ins Asylverfahren gebracht.
Sie sagen, dass der Individualanspruch auf Asyl im Grundgesetz als solcher überflüssig sei. Das war bisher eine Position von Rechtsextremen. Wie groß ist denn Ihre Angst vor der AfD, dass Sie als CDU-Politiker inzwischen das individuelle Asylrecht in Frage stellen?
Also zunächst ist es keine rechtsextreme Position, das ist einfach eine dumpfe Behauptung. Ich kenne überhaupt keinen Rechtsextremen und es gibt auch keinen Rechtsextremen, der sich für die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention einsetzt. Die wollen das alles abschaffen. Ich habe lediglich das gefordert, was schon meine Position 1993 beim letzten Asylkompromissänderung Grundgesetz Artikel 16 war, nämlich dass wir den Individualanspruch, den wir in unserem Grundgesetz haben seit 1949, damals war er richtig, ersetzen durch den Institutsanspruch Genfer Flüchtlingskonvention und Europäische Menschenrechtskonvention. Das heißt, der Anspruch bleibt voll erhalten, aber es kann flexibler gehandhabt werden, als das bis jetzt mit dem reinen, puren und wie gesagt nur in Deutschland, deutscher Sonderweg, Individualanspruch besteht. Das heißt, ich will nichts abschaffen, ich will nur etwas ersetzen. Und wir als Deutschland sind mit Sonderwegen noch nie gut gefahren. Wir sind besser eingebettet in valide internationale Verträge.
Am Montag hat hier auf Radio 1 der Journalist Friedrich Küppersbusch seine Meinung zu Deutschlands Umgang mit Migration bzw. Integration geäußert. Er hat auf einen Widerspruch hingewiesen.
Einerseits Fachkräfte zu suchen und andererseits bis zur Waffengewalt hin Menschen aus dem Land halten zu wollen, funktioniert ja nur, wenn man sagt, unser Bildungssystem ist Schrott. Denn sonst könnten wir ja Menschen, die hierher kommen, ausbilden. Unser Wohnungsbau ist Schrott, denn sonst hätten wir ja Platz für die Menschen, die hier hinkommen. Das heißt, man geht davon aus, dass diese Missstände herrschen in der Bundesrepublik und dass man sie weder ändern kann noch will und stattdessen lieber den Migranten auf den Kopf kloppt, die man eigentlich gerne haben möchte.
Bevor Sie jetzt sagen, dass da ja nicht nur Fachkräfte kommen, was ja stimmt, es kommen auch viele Kinder und Jugendliche. Warum schaffen wir es nicht, dass zum Beispiel ein heute hierher kommender 8-Jähriger in 10 Jahren eine große Hilfe für Deutschland ist und verwenden stattdessen Energie darauf, ihn möglichst aus dem Land zu bekommen?
Also zunächst mal kann man ja immer solche Behauptungen aufstellen. Nur wir sind in Deutschland in der Situation, dass wir im letzten Jahr 1,3 Millionen Flüchtlinge, einschließlich Ukrainer, aufgenommen haben. Und in diesem Jahr sind wir schon wieder über 200.000. Und Sie können sich das in jeder Kommune und jedem Landkreis von Berchtesgaden bis Anklam anschauen. So schnell kann man keine Wohnungen bauen, so schnell kann man keine Betreuungsstrukturen bauen, so schnell kann man keine Ausbildungsstrukturen bauen. Also diese Mehr mit den Fachkräften funktioniert im Asylsystem nicht. Ich bin sehr dafür, dass wir auch bürokratische Hürden, das kündigt die Bundesregierung ja nun schon seit Jahren an, abbauen, was den direkten Fachkräftezugang betrifft. Das Asylsystem ist nicht geeignet für die Fachkräftesituation.
Der Innenminister Brandenburgs Michael Stübgen von der CDU wünscht sich feste Kontrollen an der Grenze zu Polen. Darüber haben wir mit ihm gesprochen. Vielen Dank, Herr Stübgen.
Ich danke Ihnen.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Mittwoch, der 27. September 2023 und Grund zum Feiern hat ein deutscher Rapper und DJ, der in den 90er Jahren mehrere Hits hatte, so begann sein erster Hit.
Das gibt's doch gar nicht.
Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht.
Ja, gibt's doch gar nicht. Kurz darauf dann der nächste und bis jetzt auch letzte große Hit.
Dann die Lage peilen, auf den Stundenplan gucken. Was habe ich in der ersten Mathe? Oh shit, eine Doppelstunde und dazu noch bei Frau Schmidt.
Oh shit.
Jawoll!
Oh shit, Frau Schmidt, weitere Hits blieben aus. Heute ist er als DJ tätig. Auf der Streaming-Plattform Twitch betreibt er den Kanal der Wolf TV. Dort laufen mehrmals die Woche Hip-Hop-Streams, die live aus seiner Wohnung kommen. Heute wird Jens Albert, besser bekannt als der Wolf, 50 Jahre alt.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Am Bericht zum Stand der deutschen Einheit. Am kommenden Dienstag jährt sich der Tag der deutschen Einheit zum 33. Mal. Wächst Deutschland zusammen oder gibt es mehr Trennendes? Alle 2 Jahre erfasst das die Bundesregierung in ihrem Bericht zum Stand der deutschen Einheit. Carsten Schneider, seit 2021 Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland, stellt den Bericht heute vor.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Der Hausärzteverband Brandenburg und mehr als 20 weitere Berufsverbände wollen heute mit einem Aktionstag ein Zeichen gegen den drohenden Kollaps der ambulanten Versorgung in Brandenburg setzen. Viele Arztpraxen werden heute geschlossen bleiben oder ihr Angebot zumindest einschränken. Die aktuelle Vergütung unserer Arbeit entspricht in keiner Weise den immer weiter steigenden Anforderungen an uns Arztpraxen. Das sagt Dr. Karin Harre, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Brandenburg. Inflation, steigende Gehälter der Angestellten, höhere Energie- und Mietkosten und der wachsende Aufwand für Bürokratie und Digitalisierung belasten die Praxen. Sie kritisiert die aus der Sicht des Verbandes zu geringen Abschlüsse mit den Krankenkassen. Dies erschwere es, ärztlichen Nachwuchs zu finden.
Im Namen des Volkes
verklagen 6 Jugendliche aus Portugal 32 europäische Staaten auf mehr Klimaschutz. Heute findet vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg die Anhörung statt. Wenn die Kläger und Klägerinnen aus Portugal Recht bekommen, könnte das Gericht die Regierungen der EU-Mitgliedsländer und der mitangeklagten Staaten Norwegen, Russland, Türkei, Schweiz und Großbritannien auffordern, strengere Klimaziele zu beschließen und einzuhalten. Mit einem Urteil ist im nächsten Jahr zu rechnen.
Und auf keinen Fall vergessen,
dass heute endlich das letzte Spiel der ersten Runde des DFB-Pokals stattfindet. Bayern und Leipzig hatten ja den Supercup ausgespielt und deswegen war ihr erster Spieltag verschoben worden. Nachdem Bayern München gestern mit 4:0 beim Drittligisten Preußen Münster gewonnen hat, ist heute der Pokalsieger von 2022 und 2023 an der Reihe. RB Leipzig spielt ab 20.45 Uhr beim Zweitligisten SVW in Wiesbaden. Die Partie wird live im ersten übertragen. Die Ansetzung der zweiten Runde werden dann am Sonntag ab 19.10 Uhr in der Sportschau ausgelost. Vielleicht trifft Hertha ja auf Union.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau. Hören Sie Radio 1 auch digital. Mit dem Radiostandard von heute. DAB Plus. Mehr Radio.
Berliner Singles dürfen nur noch Einzimmerwohnungen mieten, Paare maximal eine Zweizimmerwohnung. Dieser Vorschlag des Senats für landeseigene Wohnungen, in Berlin gibt es davon immerhin knapp 360.000, der sorgte in den vergangenen Tagen und auch gestern wieder für einige Aufregung. Inzwischen wurde die Vereinbarung mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und der Berlinovo von der Senatsverwaltung für Wohnen präzisiert. Ich zitiere da mal: In große Wohnungen sollten Familien einziehen, kleine Wohnungen sollten Singles vorbehalten sein. Es wird immer eine konkrete Entscheidung im Einzelfall sein und es wird keine Vorgaben pro Wohnungsgröße zur Anzahl der Mieterinnen und Mieter geben. Zitat Ende. Gelten wird das Ganze ab dem 1. Januar des kommenden Jahres.
Eins ist klar. Der Mittwochskommentar.
Wir freuen uns auf Moritz Eichhorn. Er ist Ressortleiter Politik bei der Berliner Zeitung. Guten Morgen, Herr Eichhorn.
Guten Morgen.
Morgen.
Große Wohnungen für Familien, kleine Wohnungen für Singles. Geht diese Idee auf?
Schön wär's. Nee, die Idee, dass der Staat entscheidet, wer wie wohnen darf, gehört in die Kategorie, klingt irgendwie gut, funktioniert aber nicht und hatten wir auch schon. In regelmäßigen Abständen kommen Berliner Politiker, besonders gern von der SPD übrigens, was ist da los, mit solchen Vorschlägen gegen die Wohnungsnot um die Ecke. Berühmte Beispiele sind der Mietendeckel oder auch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Alle haben eins gemeinsam. Durch sie entstehen leider gar keine neuen Wohnungen. Das grundlegende Problem wird nicht angegangen. Man könnte fast meinen, es soll davon abgelenkt werden. Aber ich habe mich gefragt, was bewegt die SPD-geführte Senatsverwaltung für Wohnen eigentlich gerade jetzt zu solchen Maßnahmen mit Sozialismusgeschmack? Die einzige Erklärung scheint mir, es wird Herbst. Gerade erleben wir noch ein paar südlichere Tage, doch schon nächste Woche sind die Temperaturen nachts wieder im einstelligen Bereich. Über den Sommer verbrachten ja alle Berliner, auch die, die bei Freunden auf der Couch, bei den Eltern unterm Dach oder beim Partner in der WG wohnen müssen, ihre Zeit vor allem draußen, bei Sonnenschein und Wärme. Das ist bald vorbei. Es erinnert mich an ein Gedicht. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt zu fünft ist, wird es lange bleiben. Es wird wieder eng. Und wenn die Berliner aufeinander hocken, Familien sich streiten, Paare sich trennen, werden Bürger fragen, wieso finden wir verdammt nochmal immer noch keine bezahlbare Wohnung? Dann kann der Senat sagen, wir tun, was wir können, wir vermieten Singles keine Penthouses mehr. Klingt absurd. Ist es auch. Diese Idee soll nämlich gar nicht aufgehen. Sie ist ein Ablenkungsmanöver. Der amtierende Senat sowie auch die letzte Regierung wollte 20.000 Wohnungen im Jahr bauen. Rot-Grün-Rot hat es nicht geschafft, Schwarz-Rot schafft es auch nicht. Das musste der Senator für Bauen und Wohnen Christian Gelbler schon im August einräumen. Und er ist daran ja auch nicht alleine schuld. Das Umfeld für Neubau ist erdenklich schlecht. Rohstoffe werden immer teurer, Zinsen für Baukredite steigen immer weiter, Genehmigungsverfahren dauern immer länger. Das Problem hat Berlin ja auch nicht exklusiv. Auf Bundesebene gelingt es nicht, die 400.000 angestrebten Wohnungen pro Jahr fertigzustellen, obwohl die Ampel eigens eine Ministerin für das Bauen ernannt hat. Nur die unsinnigsten Lösungsvorschläge kommen leider immer von hier. Keine Frage, es gibt auch sinnvolle Ansätze, die ohne staatliche Zuweisung auskommen. Schon länger besitzen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften eine Online-Tauschbörse. Dort könnten beispielsweise die sprichwörtliche Witwe auf 150 Quadratmetern mit der jungen Familie auf 70 tauschen. Läuft leider nicht. Das könnte auch daran liegen, dass der Umzug nicht organisiert, nicht gezahlt wird und die Miete sich danach fast immer erhöht. Wie wäre es hier mit einer Übernahme der Kosten und einer Prämie für Omis, die sich verkleinern? Aber egal, wie man es dreht und wendet, wenn auf viele Menschen zu wenige Wohnungen kommen, gibt es auf Dauer nur zwei Möglichkeiten. Entweder man baut mehr oder man stoppt den Zuzug. Wer das eine nicht kann und das andere nicht will, wird immer nur Scheinlösungen präsentieren.
Der Mittwochskommentar mit Moritz Eichhorn von der Berliner Zeitung. Vielen Dank.
Danke.
Seit den Anschlägen auf die Nord Stream Gaspipelines vor einem Jahr laufen weltweit Ermittlungen. Journalisten gehen Spuren nach und versuchen, die Tat zu rekonstruieren. Gestern Nachmittag hat ein großes Team von ARD, Süddeutscher Zeitung und der Zeit die neuesten Erkenntnisse veröffentlicht. Unter anderem ist jetzt bekannt, dass Ermittler einer neuen Spur nachgehen, die offenbar zu einem Ukrainer führt.
Im Rechercheteam ist auch unser ARD-Kollege Holger Schmidt. Guten Morgen, Holger.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist das für eine Spur in die Ukraine und wer ist dieser verdächtige Ukrainer?
Also wir sind der Frage nachgegangen, wer sind die unmittelbaren Leute des Kommandos gewesen? Da spielt ja immer wieder eine Segeljacht die Rolle, die Andromeda, und die ist angemietet worden. Und dieser Mietvertrag ist von einer Firma abgeschlossen worden. Die Firma hat sich schon im Vorfeld bei der Yachtvercharterer gemeldet. Über diese Firma ist das Geld geflossen. Und diese Firma hat einen Eigentümer. Den nennen wir jetzt mal Rustem. Das ist auch tatsächlich sein richtiger Vorname. Beim Nachnamen wird es dann alles schon ein bisschen komplizierter. Aber dieser Rustem ist also jemand, der auf jeden Fall weiß, wo das Geld herkommt, mit dem die Yacht gemietet worden ist, der im Idealfall auch eine Vorstellung davon hat, warum sie denn gemietet worden ist, denn er hat sie ja gemietet. Und mit diesem Rustem, ist eine von verschiedenen Spuren, die wir in der Ukraine verfolgt haben, haben wir Kontakt aufgenommen, und er ist vorsichtig gesagt ein wenig ungehalten gewesen, hat uns mehrfach ziemlich übel beschimpft, sprach davon, dass wir im Grunde ja Prostituierte seien und dass er mit Prostituierten nichts zu tun haben wollte.
Kurz zu dieser Segeljacht, die du angesprochen hast. Die Anschläge sollen ja von diesem 15 Meter langen Segelboot ausgeführt worden sein. Kann man wirklich solche Explosionen von einem Segelboot aus durchführen?
Ja, das geht. Das sagen verschiedene Sachverständige und Wissenschaftler. Da sind verschiedene Ermittler auch persönlich der Meinung, weil sie entweder zur See fahren oder tauchen. Selbst der Generalbundesanwalt Peter Frank soll in einer vertraulichen Ausschusssitzung in Berlin klipp und klar gesagt haben, er sei selber Hobbytaucher, und er hält das nicht für ihn selber, aber grundsätzlich für machbar, dass man da runtertaucht. Und wir haben im Rahmen unserer Recherchen auch den Versuch unternommen, sind mit Profitauchern rausgefahren zu der Explosionsstelle. Die sind runtergetaucht. Das kann man in unserem Film auch sehr eindrucksvoll sehen. Beim ersten Durchgang waren sie zwar unten, haben die Pipeline aber nicht gefunden. Und dann am nächsten Tag haben sie es nochmal gemacht und sind dann ohne großes Zögern tatsächlich bei der Pipeline auch angekommen. Das ist nichts, was jetzt ihr oder ich so aus dem Stand könnten. Das ist schon wirklich kompliziert und auch gefährlich, aber es ist durchaus machbar. Und auch die Menge Sprengstoff, haben Experten berechnet, die ist weit, weit geringer, als das von manchen Leuten im Internet behauptet wird. Und zwar deswegen, weil die Pipelines selber unter großem Druck standen. Bis zu 100 Bar war der Innendruck der Pipelines. Und Berechnungen haben ergeben, da reicht wirklich eine kleine Menge, 2 Dutzend Kilo vielleicht Sprengstoff, die man da anbringt, und dann platzt die Pipeline auch deswegen, weil sie von innen so stark unter Druck steht. Und das gibt dann auch die seismischen Wellen, die Erdbebenforschungszentren aufgezeichnet haben.
Holger, was ich an dir wirklich schätze, dass du dich sehr an Fakten orientierst, deswegen wirst du meine nächste Frage nicht mögen. Kann es sein, dass der verdächtige Ukrainer von der ukrainischen Regierung in die Spur geschickt wurde?
Das kann sein, dass er von irgendjemand in die Spur geschickt wurde. Das will ich tatsächlich überhaupt nicht ausschließen. Das kann die ukrainische Regierung sein, das kann eine andere Regierung sein, das kann ein Oligarch mit viel Geld sein, das kann ein Nachrichtendienst sein, der eine dunkle Operation plant. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich bin nur, wie du sagst, ich bin ein großer Freund davon, das mal systematisch anzugehen, und vergleichen wir das mal kurz mit einem Kunstraub. Wenn ich kläre, wer ins Museum eingebrochen ist und mir ziemlich sicher bin, dass diese Leute eigentlich an den Bildern selber kein Interesse haben, sondern von jemand losgeschickt worden ist, dann kann ich, wenn ich die Leute habe oder wenn ich jedenfalls weiß, wer sie sind, darüber relativ gut zu dem kommen, der den Auftrag gegeben hat. Und das ist genau das, was die Ermittler gerade versuchen. Das ist das, was wir Journalisten versuchen. Wenn wir klären, wer sind die Menschen, die auf dem Boot waren, wer sind die Menschen, die das Boot angemietet haben, wir kommen mit jedem dieser Schritte näher der Frage, und wer war der Auftraggeber? Ich sage aber genauso deutlich, Stand heute kann ich es nicht sagen.
Es gab eine Warnung vor diesem Anschlag, 3 Monate vor dem Anschlag. Warum wurde die im Bundesnachrichtendienst nicht ernst genommen?
Also in der Warnung stand drin, aus der Ukraine wird ein Anschlag auf die Nord Stream Pipelines geplant. Und das ist etwas, das hätten wir, glaube ich, alle im Juni für doch etwas abenteuerlich gehalten. Ein bisschen so ist es beim BND gewesen. Es ist möglicherweise auch so gewesen, dass diese Warnung unmittelbar vor dem Wochenende kam und ein bisschen liegen blieb bis Montag, bis man sie angeschaut hat. Könnte so gewesen sein. Jedenfalls, als man sie dann ausführlich angeschaut hat und sich überlegt hat, ist das plausibel, ist eines sofort aufgefallen. Diese Warnung enthielt ein konkretes Datum und das war rum. Das war zwei Tage, bevor man sie angeschaut hat. Und dann hat man gesagt, gut, die Pipeline ist ja noch da, bisschen spooky ist es sowieso. Es ist wohl einer der vielen, vielen Hinweise, die wir jeden Tag kriegen, die eher so ein bisschen abseitig sind, und hat sie zur Seite gelegt. Als die Pipeline dann im September explodiert ist, hatte diese Warnung natürlich eine ganz andere Bewertung, denn jetzt war sie ja kaputt, jetzt hatte sie ja jemand absichtlich kaputt gemacht, und dann hat man sie von Seiten des BND auch dem Bundeskanzleramt vorgelegt. Ehrlich gesagt, die CIA ist mit der Warnung anders umgegangen. Die hat die auch bekommen. Sie kam ursprünglich von den Niederländern. Und die CIA ist mit dieser Warnung schon im Juni zu den Ukrainern gegangen und hat gesagt, ihr werdet doch wohl bitte diese Pipeline nicht sprengen. Eigentlich ganz interessant, ja, dass man im Juni die Ukraine schon aktiv darauf angesprochen hat. Und jetzt ist eben dann wieder die spannende Frage, was ist danach passiert? Hat die Ukraine den Plan dann sein lassen? Hat ihn dann jemand anders vielleicht übernommen? Hat ein anderer Staat das auch mitbekommen und hat dann die Pipeline gesprengt? Viele Spekulationen sind da möglich.
Gestern Nachmittag hat ein großes Rechercheteam neueste Erkenntnisse zu den Nord Stream-Anschlägen veröffentlicht. Im Rechercheteam ist auch unser ARD-Kollege Holger Schmidt. Vielen Dank, Holger.
Sehr gerne. Schönen Morgen.
Und die Dokumentation zu den Anschlägen auf die Nord Stream-Pipelines finden Sie in der ARD-Mediathek.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit Erwin Welsch, Schriftsteller. Wir müssen dem Feminismus eine Chance geben. Aus reinem Selbsterhaltungstrieb müssen wir abseits stehen und Frauen die Show überlassen. Ende der Denkpause.
Und dieser Mann, von dem die Denkpause kam, der feiert heute seinen 65. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Wir können uns morgen früh mit einer frischen Ausgabe hier bei Wach und Wichtig wiederhören. Bis dahin.
Wach und Wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.